Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Podcast Wolf on Tour. Heute habe ich zwei schöne Gäste wieder da. Also erstmal den Patrick Bernd, den kennt ihr schon von letztem Mal. Haben wir euch ja schon versprochen, beziehungsweise angedroht. Es gibt weitere Folgen mit uns und wir wollen hier viel über Sportwissenschaft und Training sprechen. Und wir haben heute den one and only Mario Görlach hier. Mario, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du Dankeschön. Da bist. Und wir wollen Danke. Heute gemeinsam über das Thema sprechen. No pain, no gain. Das alte Mantra, alte Dogma, was sich so ganz langsam gerade, zumindest mal in der Fitnessbubble, etwas auflöst. Und ich habe vor, boah, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, Patrick, oder? Einen geilen Vortrag von Patrick auf dem Aufstiegskongress gehört. Genau zu diesem Thema. Du bist also meiner Meinung nach wirklich ein ausgeschriebener Experte für diese Thematik. Und wir wollen da heute mal drüber sprechen, warum dieses Thema No Pain, No Gain wirklich langsam überholt gehört. Warum das sicherlich nicht das Gelbe vom Ei ist, wenn man immer nur Vollgas drauf trainiert. Und man sieht es jetzt eben gerade in der Fitnessbubble, was ich eben schon angesprochen hatte, dass jetzt immer mehr Stimmen laut werden, die sagen, naja, Mensch, so ein Markus Rühl damals, der sah nicht wegen seinem Training so aus, sondern trotz seines Trainings. Und das wollen wir heute mal ein bisschen detailliert besprechen. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Wolf.
Ja, Mario, schön, dass du da bist. Dass wir zweimal zusammen regelmäßig Podcasts machen, das hätte ich auch nicht gedacht. So ändern sich die Zeiten. Ich freue mich.
Ja, Wolf, ich freue mich auch sehr und auch Patrick. Ich bin sehr froh, dass du an Bord bist und vielleicht hier für unsere Zuhörer. Ihr wisst, dass ich ursprünglich der Gründer von Milon bin, dass mein Anliegen es immer war, dass die Leute besser und sicherer trainieren können, einfach, sicher, effektiv oder besser gesagt effizient. Als mein damaliger Partner, der Hubert Haupt, der Meinung war, er muss nur noch ins Design investieren und die Geräte müssen schön sein, habe ich meine Anteile verkauft und ähnlich und habe dann mich iChim gewidmet. Ihr wisst, iChim ist in der Zwischenzeit ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden und ich bin sehr froh, dass ich das damals gemacht habe. Es war sehr viel Positives dabei. Ich denke, wir haben sehr viel dazu beigetragen, dass das Training digitalisiert wird. Wir haben sehr viel dazu beigetragen, dass eine Trainer-App vorhanden ist, dass eine Member-App vorhanden ist. Und auch hier muss ich sagen, ist es mir immer mehr entglitten, mein tatsächliches Ziel durchzusetzen, weil ich natürlich auf der anderen Seite mit Investoren am Tisch sitze, denen die Betriebswirtschaft an erster Stelle steht. Und wie ihr alle wisst, bin ich im Bereich EKS unterwegs, löse den Engpass einer Kundengruppe besser als alle anderen und die Leute bauen eine Brücke zu dir, vermeide jede Art von Verzettelung, entwickle dich in die Tiefe des Problems und nicht in die Breite. Aber genau das ist dort passiert. Wir haben uns einem Aggregator gewidmet. Es wurden immer mehr Gamification dort implementiert. Es wurde immer mehr investiert in Games. Und letztendlich hat für mich das Fass zum Überlaufen gebracht, der Game Day. Deshalb habe ich mich schon vor 3 Jahren entschieden, zwar noch Gesellschafter zu bleiben, aber das nicht mehr im Vertrieb zu vertreten, weil mein Anliegen war es immer, den optimalen Belastungsreiz zu finden. Mein Anliegen war es immer, die Leute optimal trainieren zu lassen. Und das ist uns nicht gelungen, das muss man einfach sagen, bis heute nicht. Weder mit Milon gelungen, noch mit eGym gelungen. Es gibt nach wie vor 2 große Kohorten im Studio. Das sind die, die permanent zu wenig machen. Und auf der anderen Seite die, die permanent zu viel machen. Die Leute, die optimal trainieren, sind vielleicht eine Handvoll. Von daher müssen wir sagen, wir haben unsere Aufgabe nicht erfüllt. ich möchte selber erfüllen. Und deshalb setze ich mich nicht zur Ruhe. Ich war am ICHEM-Kongress. Dort wurde ich verabschiedet. Dort wurden meine Tochter und ich verabschiedet. Wir wurden gelobt für unsere Arbeit. Alles gut, alles schön. Im Anschluss hat dann der Robert Pannecke einen Vortrag gehalten, wo er das Zirkeltraining bezeichnet hat als ein Training für Zahnlose. Da war ich schon leicht angefressen, muss ich sagen, weil eine Intervallmethode als Training für Zahnlose zu beschreiben, da war ich sauer, dass man dem dort so eine Bühne gegeben hat, solche Sachen zu sagen, fand ich absolut nicht in Ordnung. Aber dann hat er noch mal einen draufgelegt und hat gesagt, no pain, no gain. Dort ist mir der Kragen geplatzt und an dem Tag habe ich mich entschieden, CEO bei Milan zu werden und dort wieder Gas zu geben, um mit den Leuten dort zusammenzuarbeiten, die das Training in den Vordergrund stellen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, ob ich das noch mal durchziehe. Ich habe viele Gespräche mit dem Wolf geführt. Ich habe viele Gespräche mit der Entwicklungsabteilung geführt, ob wir dieses Thema jetzt abschließend lösen oder ob wir auch dort wieder die Betriebswirtschaft in den Vordergrund stellen. Es wurde mir zugesagt, dass wir alle an einem Strang ziehen, um dieses Problem abschließend zu lösen. Und deshalb wurde auch der Patrick an Bord geholt, der uns dort zur Verfügung stellt. Und damit genug. Wir geben Vollgas und deshalb auch der heutige Podcast, um mit diesem ganzen Müll, der dort verbreitet wird, einfach mal aufzuräumen.
Das ist ein perfekter Einstieg für genau das Thema, weil das Thema ist wirklich in der kompletten Fitnesswelt immer noch verbreitet. Und ich muss auch an der Stelle gestehen, und dann darf mal Patrick reinsteigen in das Thema, dass ja auch ich diesem Thema ganz oft aufgelaufen bin. Ich mache mal ein Beispiel hier, die Isokinetik Athletik, die ich in X-Reihen rein entwickeln lassen habe. Das ist genau so ein Training, was sich geil anfühlt, wo die Leute sagen, boah, das spüre ich und was weiß ich, ja. Aber wahrscheinlich, wenn wir mal drauf gucken, schießen wir zum Beispiel mit der Isokinetik Athletik bei 50 Sekunden Belastung völlig übers Ziel hinaus. Das wird immer eine Zielgruppe geben, die da Bock drauf hat. Aber wenn wir jetzt einfach mal drüber sprechen, was ist das effizienteste Training, was du gerade gesagt hast, Mario, dann sind es wahrscheinlich eben nicht diese hochintensiven Techniken und die Dropsätze und weiß nicht was alles, was so in den Fitnessstudios und bei den Profis auch teilweise noch gemacht wird. Und vielleicht, Patrick, steigst du mal ein von deiner Seite. Du bist da aus meiner Sicht wirklich derjenige, der sich am meisten mit befasst hat. Steig doch mal ein, was die aktuelle wissenschaftliche Evidenz so zu dem Thema sagt.
Ja,
oder gerne. Fang an, wie auch immer du willst. Also.
Okay. Grundsätzlich muss man vielleicht auch sagen, dass die Effektivität von ausbelastendem Training, vielleicht sprechen wir auch von ausbelastendem und nicht ausbelastendem Training, von zwei Dingen abhängig ist. Einerseits, welchen Trainingsreiz möchte ich denn überhaupt erzeugen? Also wir reden ja im Sprachgebrauch, im Studio immer nur von dem Trainingsreiz, aber es ist erstmal wichtig zu wissen, dass jeder Anpassungseffekt, den ich erzeugen will, sei das eine Steigerung der Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauer, Muskelaufbau oder sonstige Dinge, ja ihre eigene Reize benötigen. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel beim populärsten bleiben, das wäre jetzt Muskelaufbau, dann weiß man eigentlich heute, dass ja eine gewisse Annäherung an das Muskelversagen, also an die Ausbelastung bereits ausreicht, aber diese Ausbelastung niemals tatsächlich erzeugt oder erreicht werden muss. Ja, da gibt es auch eine schöne Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse von 2023, das war der Herr Refallo, der das Ganze durchgeführt hat, wer das vielleicht mal nachrecherchieren möchte. Und der schreibt explizit in seiner Conclusion, in der Schlussfolgerung dieser Arbeit, es gibt derzeit keine Evidenz dafür, dass ein Training bis zum Muskelversagen irgendwie überlegen wäre gegenüber einem Training, das kurz vor diesem Muskelversagen aufhört. Und das, was man daraus ableiten kann, ist, das nur zur Sicherstellung oder zur Klarstellung, wir müssen uns trotzdem noch anstrengen im Training, ja, sonst geht das natürlich nicht. Aber es reicht halt eben, wenn wir uns bis in einen bestimmten Bereich dieses Muskelversagens annähern. Aber wir müssen uns nicht in jedem Training vollständig aus dem Leben schießen, um das mal so salopp zu formulieren.
Okay. Ist aus dieser Wissenschaft raus dieses ganze Thema entstanden mit Reps in Reserve und sowas?
Ja, also Reps in Reserve oder RPE, also Ratio of Perceived Exertion, ist eine andere subjektive Darstellungsskala, nenne ich jetzt mal, für Beanspruchung. Das sind im Grunde genommen Tools, um zu steuern, wie sehr ich mich innerhalb eines Satzes beanspruche. Ja. Und da gibt's noch andere Varianten, aber ja, letztlich dienen die im Grunde genommen eigentlich immer nur dazu, in der Trainingssteuerung vorzugeben, wie nah ich mich jetzt dann ans Muskelversagen ranbewegen sollte, sprich, wie beanspruchend ein Trainingssatz sein sollte.
Okay. Ich meine, was diese ganzen Konzepte ja immer so ein bisschen als Problematik haben, ist ja dieses, eben du selber schon sagst, subjektive Gefühl, ne?
Mhm.
Also was weiß ich, du denkst, du hast jetzt noch 2 Wiederholungen in Reserve. Wenn dir einer eine Knarre vor die Nase hält, sind es wahrscheinlich noch 4 oder 5 oder so. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also du hast ja immer das Problem, dass ja das, was ich halt selber so empfinde oder glaube oder wie auch immer, dass es ja immer schwierig ist. Also auch wenn Leute glauben, sie trainieren ins Muskelversagen, ist ja oft noch gar kein Muskelversagen. Ne? Also ist ja alles sehr subjektiv, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also ich glaube, das entwickelt sich mit der eigenen Leistungsfähigkeit. Je länger man trainiert, desto intensiver trainiert man dann vielleicht auch mal, desto näher bewegt man sich an das Muskelversagen ran. Aber die Einschätzung ist sehr schwierig, weil ich habe da auch dann, als ich noch unterrichtet habe, dann den Studierenden gerne mal die Frage gestellt, ja, wo ist denn die Mitte? Stelle ich euch auch mal, wo ist denn die Mitte? Ja? Was würdet ihr jetzt darauf antworten?
Ja, ich würde sagen, dass so habe ich mit dem Andreas früher versucht, das auf den Punkt zu bringen. Wir nannten es Ermüdungstoleranz. Also im Grunde genommen gibt es den Punkt, wo man mit den Leuten zu wenig macht, wo sie im Studio kündigen. Auf der anderen Seite gibt es, wo man mit ihnen zu viel macht, wo sie es mental gar nicht durchhalten. Und das Delta, das haben wir als Ermüdungstoleranz beschrieben. Ob das die richtige Begrifflichkeit ist, das lasse ich mal dahingestellt, weil es war eine interne Definition. Ich würde sagen, dass wir uns in einem Bereich bewegen, wo derjenige immer noch sagt, er kann das Gewicht sicher heben und nicht einseitig, also technisch noch versiert heben. Aber wie du an meiner Antwort erkennen kannst, und ich bin bestimmt nicht derjenige, der dort wenig Wissen drüber hat, aber selbst ich kann dir nicht antworten. Und genau darum geht's. Ja? Und das soll ja heute auch der Inhalt sein. Kann es der Profi-Bodybuilder einschätzen? Kann es der Profi-Trainer einschätzen? Können das deine Studenten überhaupt abschließend beantworten, deine Fangfrage, nenne ich sie einfach mal. So könnte das der Wolf beantworten. Könnten wir das beantworten bei einem kranken Menschen in einem Reha-Zentrum? Könnten wir das bei einem Krebskranken beachten, der jeden Tag anders drauf ist, den sein Leben eine Achterbahnfahrt ist zwischen Chemotherapie und Nicht-Chemotherapie? Also, und ich denke, wenn wir dieses Problem für diese Menschen lösen können, umsetzbar, als wenn wir eine Routine finden, eine machbare Routine finden, dann helfen wir, glaube ich, ganz vielen Menschen weiter. Siehst du das ähnlich?
Absolut. Du hast jetzt durch deine Ausführungen auch schon sehr schön dargestellt, wie weitreichend diese Problematik eigentlich ist und von wie vielen Faktoren so etwas beeinflusst werden kann. Oder um es positiver auszudrücken, wie vielen Menschen man damit helfen könnte, wenn man eine Antwort auf diese Frage finden würde.
Ja, genau.
Und um es vielleicht so ein bisschen global zu beantworten, die Mitte von etwas kann man ja erst definieren, wenn man weiß, wo das obere und untere Ende davon ist. Ja, das bedeutet, ich muss ja natürlich erstmal oben und unten kennengelernt haben. Also wenn man es jetzt bei der subjektiven Betrachtung oder subjektiven Einschätzung der eigenen Ausbelastung mal kurz betrachten. Wolf, das war das Beispiel von dir. Um einschätzen zu können, wie nah ich mich am Muskelversagen befinde, sollte ich bei dieser Übung zumindest vorher einmal erlebt haben und gespürt haben, wie sich das Muskelversagen dort anfühlt. Sonst ist natürlich die eigene Einschätzung, wie nah befinde ich mich an diesem Punkt, sehr, sehr schwierig. Das stimmt dir mir vermutlich zu.
Ja, und ich meine, das ist ja wieder übungsabhängig, wenn ich ganz kurz einhaken darf. Ich meine, Muskelversagen bei einem Bankdrücken oder bei einer Kniebeuge sind zwei verschiedene Welten. Also bei wirklich eine Kniebeuge zu machen, bis du unten sitzen bleibst und wirklich mit allem Willen nicht mehr hochkommst, das ist keine besonders schöne Erfahrung, die jetzt jeder jeden Tag mal im Studio macht. Beim Bankdrücken mal, dass du ein Bankdrückengewicht nicht mehr bewegen kannst, okay, das ist so vom Schmerz und vom ganzen Erlebnis und so ja echt verkraftbar. Und wenn du einen Spotter hast, der dir dann hilft, ist die Welt gut, sag ich mal. Aber bei so einer Kniebeuge, wenn du auch ein bisschen Last drauf hast und dann wirklich so weit zu gehen, über dein Limit hinaus, bis du unten sitzen bleibst. Ich meine, wenn ich jetzt Richtung Mario schaue, ja, der ist bekloppt genug. der hat das bestimmt schon mehr als einmal im Leben so gemacht. Aber die meisten Menschen erleben das ja gar nie und ist vielleicht auch gar nicht so schlau, das zu erleben, weil das Verletzungsrisiko bei so einer Austestung sicherlich auch eine große Rolle spielt. Mal als kleinen Einwurf. Also auch das ist ja nicht so leicht festzustellen, wo ist denn wirklich mein Muskelversagen? Gerade wenn wir jetzt auf die großen, komplexen Übungen eingehen. Kreuzheben, Kniebeugen.
Ja, du musst ja auch immer zu dritt sein.
Ja, genau, also, mindestens.
Ja, und du musst, die anderen zwei müssen zumindest so stark sein, dass sie dein Gewicht dann halten können, ja. Also da brauchst du schon Voraussetzungen dort, um das zu machen, ob das alltagstauglich ist. Das ist Punkt 1, den ich bezweifle. Ob es gesund ist, ist Punkt 2. Und ich habe neulich mal im Buch vom Sepp Maurer nachgelesen. Sepp Maurer ist ja einer der stärksten Kreuzheber dort. Ich glaube, der hält einen Weltrekord mit Kniegelenkprothese bei über 300 Kilo. Ja. Und der Wolf und ich, wir waren ja dort auf seiner Eisenhart, auf dieser Veranstaltung, wo Leute waren, die 450 Kilo gehoben haben.
Ja. Der eine Russe hat ja 400, fast 500 Kilo gehoben. Und ich glaube, dieses Jahr im August wollen sie die 500 knacken.
Mal unabhängig davon, was jetzt letztendlich da gehoben wurde, es sind ja unheimliche Lasten, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Und wenn wir das mal als Formel 1 bezeichnen, dann können wir natürlich sehr viel auch in den Reha-Sport übertragen. Vielleicht nicht 1:1, aber dass man einfach sieht, was so ein menschlicher Organismus leisten kann. Was auch für mich natürlich dort eine Sache war, wo ich gesagt habe, wow. Und dann hat der Sepp Maurer dort geschrieben, dass man sich davor hüten sollte, ein so hohes Gewicht zu heben, dass man es nicht schafft. Weil das setzt sich im zentralen Nervensystem fest. Das manifestiert sich und man kommt dann über das Gewicht nicht hinaus. Und das sehe ich bei sehr vielen Sportlern, die irgendwann mal an einem Gewicht gescheitert sind und eigentlich nicht mehr drüber hinwegkommen. Ja. Siehst du das auch in diesem Bereich als so ein klassischer Trainingsfehler, die man früher gemacht hat, die wahrscheinlich auch ein Arnold oder wie auch immer gemacht haben, was sich dann übertragen hat in die heutige Zeit und diese Fehler, die bis heute da massiv gemacht werden. Und das Verletzungsrisiko in so einem Bereich ist natürlich auch exorbitant hoch und steht wahrscheinlich in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, also richtig gesagt von euch beiden. Je näher ich mich natürlich an dieses Muskelversagen ranbewege, desto stärker ermüde ich ja, weil das ist ja nichts anderes, ja? Ich baue von Wiederholung zu Wiederholung innerhalb von einem Trainingssatz Ermüdung auf, bis ich irgendwann so stark ermüdet bin, dass ich diese Bewegung gegen den Widerstand nicht mehr oder nicht mehr technisch korrekt ausführen kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was passiert denn mit dem Gesamtsystem, wenn ich das so stark ermüde? Und je näher ich mich an den Punkt des Muskelversagens annähere, ja, desto stärker ich ermüde, desto größer wird natürlich das Risiko, dass ich mich irgendwie verletze. Sei das dadurch, dass vielleicht die Technik schlechter wird, weil ich mental auch ermüde, das zentrale Nervensystem ermüdet dabei ja auch, ja. Oder weil ich muskulär müde und vielleicht dann meine Rückenstrecker bei einer Kniebeuge die Kraft nicht mehr richtig im Rumpf übertragen kann. Und plötzlich, ja, die, ich nenne es mal salopp, eine gesunde Form meiner Wirbelsäule nicht mehr stabilisiert werden kann. Also aus vielerlei Hinsicht muss man das hinterfragen. Wir haben vorher nur über die Effekte gesprochen. Also wie effektiv ist es denn? Ja, da habe ich schon gesagt, es gibt Studien, die sagen, ja, es ist gar nicht notwendig. Training bis zum Muskelversagen ist nicht überlegen. Aber was man relativ sicher sagen kann, ist, dass hinsichtlich der Verletzungsgefahr ein Training, das nicht bis zum Muskelversagen geht, überlegen ist gegenüber dem, das ständig bis zum Muskelversagen geht. Ja, so um das, den Status quo
Eigentlich
unseres
logisch.
Gesprächs, ja, um den Status quo mal zusammenzufassen, ist, wir haben schon besprochen, wir müssen uns in einem ausreichenden Maß anstrengen, damit es überhaupt was hilft, ja. Also ohne Anstrengung geht es auch nicht, aber zu viel Anstrengung bringt uns nichts außer ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Und da geht es eigentlich darum, genau diesen, ich nenne es mal Sweet Spot zu finden, diesen Bereich, wo die Beanspruchung so gut ist, dass man optimalen Trainingsreiz hat, ohne dass man sich einem überflüssigen Risiko aussetzt.
Ich meine, das ist halt auch so ein menschliches Problem, ne? Ich habe ja gerade letzter Zeit ein paar Mal mit dem Tim Budesheim arbeiten dürfen. Und der ist ja so ein Athlet, der schon auch dafür bekannt ist, extrem schwer und hart zu trainieren. Und wenn du dann von ihm so ein paar Videos anschaust oder mit ihm auch sprichst, dann kommt halt oft so, dass er so diese Denke hat, und ich glaube, die ist menschlich, dass er denkt, ja, meine Wettbewerber, mit denen ich auf der Bühne stehe, die machen diesen Extrasatz gerade noch. Oder die machen die extra schwere Wiederholung noch oder die extra schwere Übung oder den Dropsatz oder, ne? Und das ist, glaube ich, so ein menschliches Thema, dass man denkt, um mehr zu erreichen, muss man mehr machen. Sich mehr quälen, das steckt ja in uns Sportlern irgendwie auch drin, und das merkst du bei den Profis halt auch krass. Das heißt, dieses Wissen, dass es eigentlich drunter irgendwo einen Punkt gibt, wo es völlig reicht und wo du nicht mehr machen kannst, das ist halt noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen. Wahrscheinlich halt auch durch dieses ein Leben lang Erleben, es funktioniert ja, ich bin ja sehr weit gekommen mit meinem schweren und harten Training und mich zu quälen und so, ne? Dass die Leute das kaum zulassen können. Und ich finde, noch krasser ist es, wenn die Leute dann zum Beispiel, das ist auch gerade, was ich gerade vor kurzem irgendwo auch in einem Video gesehen hatte. Da war ein Athlet halt in der Wettkampfvorbereitung und also im Kaloriendefizit und ist dann so langsam schwächer geworden. Und eigentlich wäre das Logische zu sagen, ich reduziere ein bisschen Intensität und Volumen, um meinem Körper mehr Regeneration zu geben. Aber der menschliche Gedanke, ich muss jetzt einen Satz mehr machen und mich noch mal mehr quälen. Das heißt, du trainierst dich eigentlich weiter ins Loch rein und denkst aber, du tust dir was Gutes oder machst das Richtige, weil es halt in dem Sportlerherz so drin ist, viel hilft viel. Und mehr hilft mehr, ne? Und vielleicht kannst du gleich mal noch drauf eingehen. Das eine ist ja Verletzung. Wenn wir mal ausblenden, es gibt ja Athleten, wo ich jetzt einen Tim auch dazu zähle, die sind sehr robust, der verletzt sich nicht. Hat sich bisher nie verletzt. Auch ich konnte immer sehr schwer trainieren, ohne mich zu verletzen. Ich sage bewusst konnte, weil jenseits der 40 ändert sich da was, gebe ich zu. Mario kann, glaube ich, auch ein Lied von singen. Aber was ja noch krasser ist eigentlich als das Verletzen, ist ja, dass du halt viel mehr Regenerationsprozesse hast. Vielleicht magst du da mal drauf eingehen.
Ja, vielleicht zunächst noch was zum Thema Hochleistungssport oder Hochleistungsbodybuilding. Da muss man, glaube ich, auch differenzieren, weil die Jungs und Mädels, die diesen Hochleistungsbodybuilding-Sport betreiben, ja natürlich auch ja, über Jahre oder Jahrzehnte eine andere Belastungstoleranz aufgebaut haben, eine andere technische Qualität. Da will ich jetzt, den will ich gar nicht absprechen, dass die dazu in der Lage sind, regelmäßig sehr nah ans Muskelversagen ranzugehen, ohne dass da das Verletzungsrisiko steigt. Aber das ist halt eben eine andere Kompetenz. Die haben einfach, die sind im Trainieren selbst besser, ja. Und dadurch können die natürlich auch andere Dinge tolerieren. Aber wir reden ja nicht über diese 0,001% aller Trainierenden, die das Ganze halt eben im Hochleistungssektor betreiben, sondern über die 99,99% des Rests, für die gilt es ja eigentlich, Lösungen zu finden. Und wie Mario eingangs schon richtig erwähnt hat, ich stimme da voll und ganz zu, gibt es halt eben zwei Gruppen in einem Fitnessstudio, die ständig zu wenig machen und die ständig zu viel machen. Und vielleicht ist das jetzt gerade für zweitgenannte Gruppe sehr interessant, weil man kommt innerhalb eines Trainingssatzes, wenn man jetzt eine Hantel hebt, irgendwann an den Punkt, wo alle Fasern dieses Zielmuskels unter mechanischer Spannung stehen. Und das ist auch bekannt, dass das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der primäre Trigger ist, um Muskelproteinsynthese, also die Neubildung von Muskelgewebe, auszulösen. Mechanische Spannung auf allen Fasern des Zielmuskels. Ja? Ich mache ein Beispiel. Wir haben ein Gewicht, das man 15 Mal bewegen kann, bis man zum Muskelversagen kommt. Und dann arbeitet man ab der ersten Wiederholung nur mit einem gewissen Anteil der vorhandenen Muskelfasern. Und dann werden die im Verlauf dieses Satzes, nach ein paar Wiederholungen, werden die ermüden. Dann werden die nächstgrößeren motorischen Einheiten mit mehr Fasern zugeschaltet. Und dann ermüden diese wieder und dann kommen die nächsten Fasern dazu, bis man irgendwann an dem Punkt ist, wo alle Fasern, also 100% der Fasern des Zielmuskels, arbeiten müssen, also unter mechanischer Spannung stehen. Und dann wird auch in allen Fasern dieses Zielmuskels Muskelprotein neu gebildet. Und um jetzt den Übertrag zu schaffen, dieser Punkt, wo alle Fasern rekrutiert wurden und unter mechanischer Spannung stehen, ist nicht erst beim Muskelversagen, sondern schon, ja, je nachdem, welches Gewicht man verwendet, so ungefähr bis zu 4 Wiederholungen davor. Da komme ich vielleicht später nochmal auf eine Empfehlung, wie nah man sich daran bewegen sollte in Form von Wiederholungen. Erinnert mich gerne dran, um deine Frage zu beantworten, Wolf. Was passiert denn, wenn ich über diesen Punkt hinausgehe? Welchen Benefit habe ich denn hinsichtlich der Muskelproteinsynthese, also der Neubildung von Muskelgewebe davon, wenn ich jetzt über diesen Punkt hinausgehe, wo alle Fasern des Zielmuskels unter mechanischer Spannung stehen? Ja, die Frage, die ist relativ simpel. Wie alles, was eben an Stress auf unseren Körper einwirkt, und Training ist auch einfach physischer Stress, den wir bewusst erzeugen mit einer gewissen Zielsetzung. Dieser Stress richtet ja auch Schaden an. Der kostet uns etwas. Der Organismus, der wird dadurch beansprucht und ja, er wird über verschiedene Prozesse, wird da halt eben Energie bereitgestellt. Also wir haben eine Form von Energieverarmung, wir haben aber auch eine Akkumulation, also eine Anhäufung von irgendwelchen Stoffwechselnebenprodukten, die dann wieder weiter negative Konsequenzen haben, wie Proteolyse, ja, weiß man zum Beispiel bei Calcium. Calcium ist ja für die Muskelkontraktion erforderlich. Und je schwerer es für den Muskel wird, diese Kontraktion aufrechtzuerhalten, weil er halt weiter ermüdet, desto stärker häuft sich Calcium da an. Und da geht es über einen komplexen Prozess, den ich jetzt nicht im Detail erklären will. Es geht um Calpaine und Proteolyse, ja, da werden im Grunde genommen dann Proteinstrukturen abgebaut. Ja? So, und darum geht's letztlich. Weil wenn unser Ziel ist, mit einem Trainingsreiz Muskelgewebe aufzubauen, dann erscheint es ja ganz unlogisch, Dinge zu tun, die den Muskelproteinabbau fördern. Und das ist jetzt vielleicht auch ein interessantes Konzept, weil das kennen viele nicht, weil man liest in populären Medien und auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten eigentlich immer nur über die MPS, die Muskelproteinsynthese. Das ist ein Begriff, den ihr beide sicher ja auch schon zigmal gehört habt, ja?
Mhm. Ja, ich kenne das aus einem Leistungssport der DDR, muss ich sagen. Und vielleicht kann ich da auch mal an der Stelle mit dem Dogma aufräumen. Wenn ich heute Bodybuilder sehe, in welchem frühen Stadium die schon Anabolika einsetzen, um die Regenerationsphase zu verkürzen. Und daraus resultiert vielleicht auch, dass sie ständig zu hart trainieren und das verkürzen müssen. Das war in der DDR nicht so. Also man hat dort gesagt, das bringt dir am Ende 10%. Wenn du heute zu sehr an dein Limit gehst, verlängerst du nur die Regenerationsphase und hast keinen zu erwartenden Nutzen. Also dort hat man das im Training schon sehr früh eingesetzt. Meine Tochter, die ja auch im Leistungssport war und deutsche Meisterin ist, auch über 400, 200 und Staffel, der Trainer ist permanent drüber hinausgegangen, was dann dazu geführt hat, dass die jungen Leute alle Ermüdungsbrüche hatten in den Füßen und am Ende den Leistungssport abbrechen mussten, weil sie gar nicht mehr dort unterwegs waren. Und das sehe ich heute leider Gottes, dass solche Aussagen von Influencern oder ich sage mal solche Binsenwahrheiten, wie sie jetzt letztendlich auch von dem Robert Pannecke verbreitet wurden, wenn die aus
Berufen kommen. Der hat ihn getriggert. Der hat mich getriggert.
Ich glaube auch.
Der hat mich,
Patrick, da ist was.
Ja, getriggert, muss ich sagen, weil ich habe vom Robert, der ist auch Sportwissenschaftler, ist kein dummer Mensch, und ich habe ihn auch eingestellt und habe ihn auch lange dort gefördert. Ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist, dass er solche Aussagen trifft, weil er weiß es eigentlich auch besser. Vielleicht wollte er sich da auch nur in Szene setzen. Ich will ihm da gar nicht zu nahe treten. Also der Junge ist an sich in Ordnung. Aber mich hat das getriggert, und mit sowas muss man einfach aufräumen, weil dieses gefährliche Halbwissen führt am Ende dazu, dass man ganze Generationen verletzt oder über ganze Generationen falsche Auskünfte nach außen trägt, ähnlich wie mit dem Spinat, wo man einfach heute weiß, dass es ein Kommafehler war, ja. So, das möchte ich einfach nicht zulassen. Also ich habe jetzt persönlich nichts gegen den Robert, und damit möchte ich das Thema auch abschließen. Mir geht es darum, dass wir in Zukunft nach vorne schauen und vielleicht auch für unsere Wettbewerber dort eine klare Auskunft geben, was im Training erforderlich ist oder nicht, damit man nicht dort ganze Generationen schädigt. Oder sehe ich das falsch, Patrick? Habe ich da den falschen Gedanken? Habe ich da den falschen Ansatz?
Nee, also wie bei allem ist der Trainingsplan ist vielleicht ein anderes Thema, aber es passt gerade sehr gut. Also auch immer oft darum geht oder oft die Frage gestellt wird, ja, was ist denn jetzt die optimale Trainingsstrategie? Was ist der beste Trainingsplan? Ja, und die Antwort ist relativ simpel. Der,
Gibt's
der
gar
über die längste Zeit am kontinuierlichsten trainiert wird.
nicht.
Und was ich damit sagen will, ist, wie du jetzt angedeutet hast, es geht auch um Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass die Leute nicht nur lange trainieren wollen, sondern dass sie es auch lange können. Ja, weil verschiedene Strukturen in unserem Körper natürlich unterschiedlich schnell adaptieren. Ein Sehnengewebe, passt sich vielleicht ein bisschen langsamer an als ein Muskelgewebe. Ein Bandgewebe passt sich noch langsamer an. Ein Knochengewebe noch einen Ticken langsamer. Oder vielleicht sogar einen Ticken schneller als Bandgewebe. Da will ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber was ich damit sagen will, ja, die haben unterschiedliche Adaptationsgeschwindigkeiten. Und wenn ich jetzt aufgrund, ja, einer falsch gewählten Trainingsstrategie, zu viel Ehrgeiz oder pharmakologischer Unterstützung, nenne ich es mal diplomatisch, jetzt vielleicht Muskulatur sehr schnell zum Wachsen bringen will, muss mir aber auch bewusst sein, dass andere Strukturen, die für eine gesunde Bewegung und eine ausreichende Belastbarkeit langfristig gedacht, erforderlich sind, dass die vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit mitwachsen.
Wie ist das Verhältnis? In der DDR hat man uns gelehrt, an der Zentralschule vom DDSB, hat man früher gesagt, die passiven Strukturen reagieren verzögert im Verhältnis 1 zu 4. Und man hat dann vor diesem extremen Muskelwachstum sogar gewarnt. Man hat gesagt, Vorsicht an der Stelle. Es war übrigens Bodybuilding, wurde nicht gefördert. Das war eigentlich nicht mal erlaubt. Man hat gesagt, das ist ein Erzeugen von Extremwerten in der Muskulatur ohne Sinn. Ja, so, also dieses Bodybuilding, also man hat gesagt, es gibt jetzt das Gewichtheben, ja, das war ja damals olympisch. Und dann später hat man ein bisschen nachgegeben und hat gesagt, okay, Bankdrücken und Kniebeugen bezeichnet man dann als Kraftsport. Und dann kam die dritte Disziplin dazu, athletischer Eindruck. Und dann hat man das nicht Bodybuilding genannt, sondern Körperkulturistik. Ja, also so, das waren so die Begrifflichkeiten.
Geil.
Aber was man daran ableiten kann, ist aber die Gedankengänge, die Trainer dort und die Verantwortlichen hatten zu diesem Thema. Und das finde ich interessant, weil dass die DDR im Leistungssport Sachen vollbracht hat, die andere nicht vollbringen können, mit 17 Millionen Einwohnern. Im Wintersport wäre Thüringen die führende Nation gewesen vor den USA. Das kann man ja, die haben ja nicht mehr Menschen, sondern die haben einfach effektiver trainiert. Und was man natürlich sagt, und das wurde sicherlich auch eingesetzt,
Und
dass die
natürlich auch
dann
effektiver gesichtet, gell? Die haben natürlich auch
ja,
brutal geguckt.
effektiver gesichtet. Man hat wirklich geschaut, was hat der für Muskelfasertypen, für welche Sportart ist der geeignet, wie groß wird der. Man hat eine ganz andere Auswahl gehabt. Aber ich möchte da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich möchte meine Frage nochmal wiederholen. Siehst du das Verhältnis auch 1:4 oder was ist da heute so die wissenschaftliche Basis, die dir bekannt ist?
Da muss ich gestehen, da kann ich gar keine finale Antwort drauf geben. Also eine konkrete Antwort mit einem Faktor ist mir an der Stelle
Ich
gar nicht
kann,
bekannt. Aber Wolf ist ja als
ja,
Physiotherapeut
ich
vielleicht
kann
da
da ein
auch
bisschen,
bereit.
also jetzt so einen Faktor würde ich mir auch nicht anmaßen, aber was wir schon wissen, ist zum Beispiel, dass halt bindegewebige Strukturen eher 3, 4, 5, 6 Monate brauchen, bis die wieder verheilen nach einer Verletzung. Und Muskelgewebe, wenn jetzt zum Beispiel auch ein Schnitt oder sowas ist, also wirklich was physisch durchtrennt ist oder so, viel, viel schneller zusammenwächst. Also du hast da definitiv krasse Unterschiede und ich glaube, man kann das heute gar nicht mehr so ganz vergleichen mit damals, Mario, weil wenn die heute, und da wollen wir auch nicht zu viel abdriften, Vollgas in die Trickkiste greifen, also im Sinne von Testosteron mit allen Derivaten kombiniert mit Wachstumshormonen, kombiniert mit Insulin. Da haben wir Wachstumsraten in der Muskulatur teilweise, die wachsen ja wie Unkraut, ja. Also das hat doch nichts mit 10% und ein bisschen Regeneration verbessern, sondern die Leute explodieren förmlich, wenn die gut anspringen auf das Zeug. Und dann hast du natürlich da Disbalancen zwischen dem, was dein Bindegewebe kann und das, was der Muskel dann abliefert, was brutal ist, ne? Und du siehst ja auch, wenn man jetzt draufschaut, die Verletzungen, Brustmuskelabrisse, Patellasehnenabrisse und so, die sind schon exorbitant größer bei dieser Gruppe, die das nutzt. Und dann ist nicht nur, dass der Muskel stärker ist als die anderen Gewebe, sondern dann spielen halt auch rein, dass manche dieser Hormone auch auf die Konsistenz der Sehnenstruktur nicht nur positiv einwirkt, ne? Also du hast dann teilweise halt auch negativen Effekt auf die Bandapparate durch die Medikamente. Also es ist ein Riesenthema und da haben ja viele Leute auch viele Verletzungen und das ist dann nicht nur wegen dem Training, aber sicher auch, ne? Also wenn die dann ständig völlig drüber trainieren und extrem schwer und extrem falsch und extrem mit irgendwelchen Intensitätstechniken, dann erhöhst du das Risiko sicherlich auch. Und natürlich schlechte Technik und. Genetik spielt eine Riesenrolle. Gibt Leute, die verletzen sich gefühlt nie und andere müssen eine Hantel nur angucken. Also das sind viele, viele Sachen, die da reinspielen. Aber was mich nochmal interessieren würde, nochmal ein kleines Stück zurück, Patrick, wenn wir mal weggehen von der Stoffthematik, wo wir, glaube ich, alle drei auch nicht die Wahnsinnsexperten sind.
Das ist richtig.
Bei Mario weiß ich nicht, da war Ringer im Osten. Vielleicht kann er uns mehr erzählen, als wir denken.
Ich kann dir da gar nicht so viel dazu erzählen, weil man
War das sein Ton gerade weg?
dort die Meinung hatte, aus dem Esel macht man kein Rennpferd und das relativ spät eingesetzt hat. Man wollte nicht, dass die Leute da sich zu früh entwickeln. Also ich denke, dass dort eine gute Basis bestanden hat, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, ist dahingestellt. Und dass Leistungssport nicht gesund ist, darüber sind wir uns auch alle im Klaren. Und ich würde dir dort folgen, wenn wir dieses Thema dort gar nicht so weit ausreizen, weil man unterschätzt, glaube ich, was mit dem sauberen Training möglich ist, wenn man es richtig macht, mit einer kombinierten Ernährung, gegenüber diesem ganzen Nonsens, wo man zu früh eingreift. Ich sage ähnlich wie mit einer Brille. Man reguliert mit einer Brille zu früh die Augen, statt dass man vielleicht mal die Augenmuskeln ein bisschen trainiert, könnte man wahrscheinlich vieles ausschließen, um weitere Schwächen zu produzieren. Und dahin möchte ich eigentlich auch mit dem Patrick hin. Was macht den optimalen Trainingsreiz aus? Welche Möglichkeiten haben wir, das dort zu machen? Und wie räumt man mit diesem Dogma dort no pain, no gain oder auf? Oder wie räumt man damit auf, dass man sagt, eine Intervallmethode oder wie es landläufig heißt, ein Zirkeltraining ist nur was für Anfänger, wo man einfach sagt, vielleicht sollte das auch jeder Profi einmal oder zweimal im Jahr machen. Also wenn ich den Sepp Maurer dort mal erwähnen kann, der nennt das Training des Kapillarsystems und der Mitochondrien, nennt er Plasmatraining, was zur Regeneration gemacht werden muss, wie man diese Begrifflichkeiten auch immer nennt. Aber selbst die schweren Kreuzheber, die wissen, dass das nicht das ganze Jahr geht und dass man nur einen, man hat nur einen Körper und in dem muss man wohnen bis zum letzten Tag. Ja, so, und wenn du wissen willst, wie man mit 61 trainiert, dann kannst du mich fragen. So, Wolf, ja, wenn du heute mit deinem Paar an 40, das ist nicht mehr vergleichbar. Und wenn du sagst, ab 40 merke ich das, du wirst jedes Jahr des Alterungsprozesses merken.
Hundertprozentig. Und du musst viel smarter trainieren jetzt als früher.
Ja, weiß ich nicht, ob das die richtige Aussage ist. Dafür sind wir ja mit dem Patrick angetreten. Ja, ob man das so machen muss. Aber ich war jetzt heute Morgen, war ich Squash spielen mit meinem Squash-Partner. Der ist 32, der ist Personal Trainer. Und ihr könnt mir glauben, der spielt gar nicht schlecht. Aber ich halte mit 61 dort sicherlich sehr gut mit. Aber es sind nicht viele Leute in der Halle, die mit 61 noch Squash spielen. Mhm. Ja, so, und wenn ich mit 10 Kilo Zusatzgewicht 10 Klimmzüge mache, da scheiden auch im Studio der ein oder andere aus. Ja, so, aber ich muss auch sagen, dass ich mich von diesem maximalen Wettkampfgedanken, und da ist der Wolf mein Zeuge, ich habe irgendwann, wollte er mit mir da Kreuz heben und Kniebeugen öffentlich machen, dann habe ich gesagt, ich habe mich entschieden, keine Wettkämpfe mehr zu machen. Ich muss niemandem was beweisen. Ich möchte niemandem dann zeigen, okay, ich bin stärker als du oder was weiß ich, sondern mir geht's darum, meinen Körper auch mit 80 noch so zu haben, dass ich mich schmerzfrei bewegen kann. Das ist das eine. Aber für mich ist Gesundheit mehr als das Fehlen von Krankheit. Für mich ist Gesundheit Leistungsfähigkeit. Ich möchte mit 80 auch noch 10 Klimmzüge schaffen, vielleicht nicht mit 10 Kilo Zusatzgewicht. Weiß ich nicht. Ich würde es natürlich versuchen, mit 10 Kilo Zusatzgewicht trotzdem zu schaffen, auch mit 80. Aber das ist eine Zielsetzung, die ich habe. Und meine Frage heute an dich ist, was muss ich tun, damit ich das schaffe? Was muss ein Kranker tun, um das zu schaffen? Was muss ein Wolf tun, der natürlich in seinem jugendlichen Leichtsinn da natürlich sehr, sehr ehrgeizig ist und sich immer gern da ans Limit bringt? Wie kann man so einen Menschen dann auf eine vernünftige Bahn bringen, ja, ohne dass er sich im Verlauf seines Lebens umbringt? Ja, oder was kann man machen, dass die jungen Leute nicht Opfer von irgendwelchen Anabolika gepäppelten Influencern werden, die ihm vorgaukeln, wie sie trainieren müssen? Wie können wir in der Fitnessbranche dafür sorgen, dass die Leute erkennen, schau, ein klassisches Krafttraining ist kein Sport, sondern ein klassisches Krafttraining ist die Voraussetzung für Sport. Es ist die Voraussetzung, dass du einen Extremsport von mir aus auch so verkraftest und den Verschleiß dieses Sports, den du ja sowieso hast, minimierst. Wie kann ich den Verschleiß beim Squash minimieren? Das Squash Sport ist, aber kein Training. Das ist mir klar. Ja, aber es macht mir Spaß. So, und ich möchte auch Paddle-Tennis spielen. Und von mir aus möchte ich auch mal einen High Rocks machen. Aber ich muss begreifen.
Oh, den machen wir dann zusammen, Mario. Den machen wir dann zusammen.
Ja, dass der High Rocks, ich muss, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, Patrick. Ich muss doch begreifen, dass der High Rocks kein Training ist, sondern dass der High Rocks, wenn ich den dort mache, sicherlich auch nicht dazu führt, dass ich gesünder werde und wahrscheinlich auch nicht leistungsfähiger am Ende des Tages. Aber ich muss sagen, ja gut, wenn mir das Spaß macht, wenn ich das mal machen möchte, wenn ich mal einen Marathon laufen möchte, wenn ich mal das machen möchte, dann sollte ich aber meinen Körper vorbereiten. So, und ich sehe in den Studios immer Leute, die sagen, ja, ich mache doch Gymnastik. Ach so, okay, und was machst du nicht? Ja, ich mache doch Bootcamp. Ja, und was machst du nicht? Ja, ich mache doch Yoga. Ja, und was machst du nicht? Ja, liege ich da richtig in meinen Ansichten oder bin ich da aus der heutigen wissenschaftlichen Sicht falsch?
Nee, ich glaube, das kann man schon ganz allgemeingültig sagen. Wenn man sich einem bestimmten Wettkampf stellen will, sollte man die körperliche Voraussetzung dafür schaffen. Und die schafft sich halt eben in der Regel nicht über Nacht oder weil ich etwas völlig anderes tue. Ich werde ja jetzt auch durch Yoga kein super Powerlifter. Wenn Powerlifter zusätzlich Yoga macht, dann hilft ihm das vielleicht hinsichtlich Beweglichkeit, Technik und so weiter. Aber, wie du richtig gesagt hast, Wettkampf ist kein Training und Training ist kein Wettkampf. So würde ich es, glaube ich, auch
Das ist
mal
eine gute Begrifflichkeit, finde ich
ganz
gut.
salopp zusammenfassen. Weil auch wenn man sich jetzt mal die richtig starken Leute anguckt, ja, Wolf hat ja Kontakt zu gewissen Strongmen, ja, ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Powerlifting, auch wenn ich da aktuell nicht aktiv bin, aber wenn man in diese Bereiche reinguckt, wo die Leute wirklich richtig stark sind, dann gehen viele fälschlicherweise davon aus, dass die in ihrem Training viel Zeit damit verbringen, maximale Lasten zu bewegen. Und die Wahrheit ist, die trainieren sehr smart. Zumindest die.
Das wollte ich auch vorhin noch ergänzen zu dem, was Mario gesagt hat zu der Osterfahrung, ne? Wenn du die Kraft-3-Kampfpläne anguckst, die alten russischen zum Beispiel, die ja auch aus dieser Ostwelt kommen, die sind alle submaximal. Da hast du einen Peking-Plan, da fängst du super entspannt an. Habe ich selber gemacht 2015 bei meinem Wettkampf da gegen Ralf, ne? Habe ich das erste Mal kennengelernt. Und du hebst ja die Maximalgewichte. Also du gehst nie ins Versagen, was Mario vorhin auch schon gesagt hat, weil du brauchst 14 Tage gar nichts mehr heben, wenn du Kreuzheben einen gescheiterten Versuch hast. Das heißt, die richtig schweren Lasten hebst du dann im Wettkampf. Und nach dem Wettkampf kommt auch wieder eine Phase, wo du eben ja regenerierst, Deload, nennst, wie du willst. Das haben die damals schon richtig gemacht. Die Pläne sind ja uralt. Also von wann sind diese alten russischen Trainingsphilosophien? Die sind doch wahrscheinlich 60, 70 Jahre alt, wenn es reicht.
Ja, und du
Im
musst dir
Ursprung.
vorstellen, die hatten
Und
ja
die waren
nie
nicht dumm.
wirklich, ja, die waren nicht dumm, aber es ging immer um Gefühl. So, und ich denke, heutzutage, mit der heutigen Technologie, die wir in die Geräte packen können, brauchen wir uns auf das Gefühl nicht mehr verlassen. So, und in dem Moment, wo wir uns auf das Gefühl nicht mehr verlassen müssen, können wir den Massenmarkt damit bedienen und den maximalen Nutzen bieten. So, das ist unser Ziel. Wir wollen dieses Wissen, was sich die Leute angeeignet haben, dieses Gefühl, was sie haben, berechnen. Und alles, was du nicht berechnen kannst, ist nicht massenmarkttauglich. So, und das können wir heute, denke ich, Patrick, genetisch beziehungsweise epigenetisch beweisen, was letztendlich passiert, was deine Regenerationsphase verlängert. Ich war jetzt in Sardinien und habe mit einem sehr bekannten Epigenetiker dort lange gesprochen. Und da hat die Christine, meine Tochter, witzigerweise gesagt, dass sie so ein Eisfass zu Hause hat. Ja?
Ich bin
Und in das
gespannt.
ist.
Darüber wollten wir auch eine Folge machen, Patrick, ne?
Ja.
Aber erzähl ruhig,
Ja.
Mario, wir machen dann später mal
Ja.
eine komplette Folge drüber, was Eisbaden.
Ja, es war sehr interessant. Er hatte also. Auch übers Training mit Sauerstoff und so haben wir gesprochen. Und da hat er gesagt, Christine, wenn eine Frau ist besonders betroffen, hat gesagt, epigenetisch ist Frau und Mann eigentlich kaum noch vergleichbar, sehr große Unterschiede. Und wenn die direkt an dem Trainingstag ein Eisbad macht, hat sie 50% weniger Muskelwachstum. Ja, das Eisbaden würde das also komplett oder nicht komplett, also zu 50% unterbrechen. Sondern er hat auch gesagt, sie müssen auch vor Covid und nach Covid, also wenn einer post-Covid, also wenn er tatsächlich den Virus hatte oder wenn er geimpft wurde und hat so ein Post-Vac-Syndrom, ist auch Eisbaden unterschiedlich differenziert zu betrachten und auch die Sauerstoffzufuhr. Also ich denke, wir haben heute Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten, will ich damit sagen. Und wenn wir das übersetzen können für den ganz normalen Bürger, beispielsweise bei mir am Reha-Zentrum, derjenige, der ja gar keine großen Ziele hat, ja, außer dass er seinen Körper schmerzfrei gegen die Schwerkraft bewegen möchte. Ja, oder ich sage mal, die meisten, die ein paar Kilo Fett abnehmen wollen, um sich wohler zu fühlen. Also die Leute haben ja im Studio gar keine großen Ziele, aber selbst die erreichen sie nicht, weil sie entweder zu wenig oder zu viel trainieren oder den falschen Reiz haben oder die Ernährung nicht angepasst haben oder. Das möchte ich korrigieren.
Mhm. Patrick, ich würde ganz gerne nochmal zu einer Sache zurückgehen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, also wir blenden mal Verletzungsgefahr aus, also wir sind technisch super, wir haben eine gute, robuste Genetik und können immer schwer trainieren und Intensitätstechniken mannigfaltig einsetzen und das macht uns grundsätzlich nichts. Wo liegt dann noch der Nachteil? Also wenn ich jetzt die ganze Zeit über, also völlig drüber trainiere, was ich auch phasenweise durchaus mal gemacht habe, so à la Tim Budesheim, ich mache ständig Dropsätze, ich mache immer Intensitätstechniken zum Abschluss, ich mache das ganze Hantelrack durch. Warum, also was ist mein Nachteil daran? Warum sollte ich so nicht trainieren nach aktueller Evidenz?
Ja, also was ich vorhin gesagt habe hinsichtlich der Datenlage hat sich bezogen auf Training von, also Training bis zum Muskelversagen und Training bis kurz davor. Ja. Und es gibt da keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich Muskelaufbau. Mhm. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt, wie du gerade gesagt, dann bei jedem Satz noch ein Dropset anschließe oder mit Intensitätstechniken arbeite oder
also
oder.
Immer ins Versagen rein, also immer.
Genau.
Immer mit Spotter, Bankdrücken und weiß ich nicht, weißt du, so typisch wie viele ja trainieren.
Ja, also richtig dieses typische, ich nenne es mal No Pain, No Gain Training, ja?
Genau.
So. Was dann passiert, ist relativ spannend, weil das ist komplett konträr zu dem, was die Leute, die das ausführen, eigentlich damit bezwecken wollen. Ich habe vorhin ja schon mal angedeutet, dass je näher ich mich ans Muskelversagen ranbewege, je mehr ich über diesen Punkt des optimalen Stimulus hinausgehe, desto mehr muss der Körper natürlich auch leisten, beziehungsweise desto mehr kostet es den Körper. Weil halt dann ab einem gewissen Punkt auch Proteinstrukturen zu Schaden kommen. Die werden aber auch nachträglich eben durch verschiedene Stoffwechselprozesse vielleicht abgebaut. Ich habe dieses Kalpain und die Proteolyse angedeutet. Ja, was ich damit sagen will ist, wie viel Muskelmasse am Ende aufgebaut wird, wird durch zwei Faktoren bestimmt, nicht nur durch die Muskelproteinsynthese. Und das vergisst so gut wie jeder, auch ganz viele Menschen, die sich auf Social Media dazu äußern. Wir haben auf der einen Seite die Muskelproteinsynthese und auf der anderen Seite den sogenannten Muscle Protein Breakdown, also den Abbau von Muskelprotein, der durch Training induziert wird. Weil wie jeder weiß oder hoffentlich schon mal gehört hat, physischer Stress in Form von Training bewirkt nicht nur anabole, also aufbauende Prozesse, sondern auch abbauende, katabole Prozesse. Und diese katabolen Prozesse, die werden umso stärker in der Gewichtung, je stärker ich mich beanspruche, also je größer die Strapaze für meinen Körper ist, was ich da gerade mit ihm veranstalte. Und wenn man das jetzt dann mal in der Gleichung ausdrückt, dann geht es am Ende also nicht um Muskelproteinsynthese, sondern es geht um die Netto-Muskelproteinbilanz. Das ist ein Begriff, den hat Stuart Phillips und ich glaube Kevin Tipton war da noch beteiligt, zwei sehr fähige Wissenschaftler, die haben den geprägt und die haben gesagt, ja, das, was am Ende unterm Strich für den Muskel rauskommt, das wird dadurch beeinflusst, nicht nur wie viel ich neu bilde, sondern auch wie viel ich durch diesen Prozess, durch diesen Stimulus zerstört habe. Und jetzt ist, glaube ich, dann auch das Konzept relativ leicht zu erkennen und es ist total logisch. Ich nenne jetzt mal fiktive Werte. Ich mache ein Training, das baut 100 Muskelproteine auf. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass all diese 100 Muskelproteine auch für den Aufbau zur Verfügung stehen. Was ist jetzt aber, wenn ich halt eben bei diesem Training so viel Schaden angerichtet habe, dass, auch wieder ein fiktiver Wert, 40 dieser Muskelproteine erstmal dafür draufgehen, dass das zerstörte Muskelprotein wieder aufgebaut wird. Dann habe ich unterm Strich 60 Muskelproteine, die dafür noch zur Verfügung stehen. Ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber es trifft das Konzept im Kern eigentlich ganz gut, sodass es nachvollziehbar ist. Und deshalb, das ist das, was wir auch als Trainingseffizienz die ganze Zeit bezeichnen, ja. Deshalb ist es entscheidend, halt Mittel und Wege zu finden, wie man ja, den Leuten zeigen kann, ohne dass sie selbst drüber nachdenken müssen während des Trainings. Dass man ihnen aufzeigen kann, jetzt ist der Reiz gesetzt, mit einer zufriedenstellenden Wahrscheinlichkeit. Ja, also als Wissenschaftler darf ich nicht sagen, dass es so einen Punkt überhaupt gibt. Aber es gibt Punkte oder Indikatoren, anhand der man mit einer zufriedenstellenden Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass jetzt wohl der Trainingsreiz auch gesetzt ist und alles, was darüber hinausgeht, wahrscheinlich dann auch den Schaden vergrößert. Und wenn wir Systeme entwickeln können, die halt eben sagen, ja, und dieser Reiz ist jetzt gesetzt, da geht irgendwo eine Lampe an oder irgendwie sonst was und man lässt dann die Griffe los und geht zufrieden heim und regeneriert sich, dann schaffen wir ein Training, das zum No-Brainer wird. Das für jeden mit und ohne Vorerfahrung im Training, ohne und mit wissenschaftlichen Kenntnissen im Bereich der Trainings- und Sportwissenschaft, dann ermöglicht, dass wir effektiver werden, dass wir besser werden in der Branche. Und dass die Leute, wie Mario das gesagt hat, dann endlich mal in einer größeren Stückzahl ihre Ziele erreichen.
Eine Frage habe ich dazu. Also wenn ich jetzt mal unser Gerät anschaue, wir haben ja bisher geführte Bewegungen. Also die meisten, die jetzt da trainieren, machen ja geführte Bewegungen im elektronischen Bereich, werden dann von mir aus auch kräftig. Aus meiner Sicht birgt das allerdings Gefahren, wenn man bedenkt, dass geführte Bewegungen im Alltag nicht vorkommen. Ja, so wenn man keine freien Bewegungen durchführt oder halbfreie Bewegungen durchführt an Zuggeräten, wie es jetzt bei Milon entwickelt wurde, der Grundgedanke dazu war, glaube ich, 2008, oder Wolf, korrigier mich, 2008 hat man, glaube ich, hat der Dieter Mehlich schon die ersten Zuggeräte gebaut.
Hältst du das für einen? Gab es die alten multifunktionalen und wir haben es dann 2019, 20 wieder aufgegriffen, also in der Entwicklung aufgegriffen.
So, und das halte ich auch für sehr positiv, dass man jemanden erklärt, nur mit geführten Bewegungen. Du kannst ja damit eine gewisse Grundkraft antrainieren, sicherlich, aber nur mit geführten Bewegungen kommst du auf Dauer dort nicht weiter. Sicherlich ist die Kombination aus geführt und freien Bewegungen dort zu favorisieren. Siehst du das auch so?
Sicher. Ich würde es allerdings graduell abstufen. Im Krafttraining ist zunächst mal für jeden sinnvoll, um die muskuläre Basis für Kraftleistung zu vergrößern, unabhängig davon, was man sonst so tut. Wenn man jetzt Personen hat, die in ihrer Primärsportart, beispielsweise Krafttraining ist eben nur die begleitende Sportart, das begleitende Training, die in ihrer Primärsportart eben häufig Gegenspieler überwinden müssen oder große Lasten überwinden oder mit einem Spielgerät interagieren. Also jene Leute, die große Kräfte bei freien Bewegungen ohnehin halt eben schon realisieren, die profitieren nicht so stark von zusätzlichen freien Bewegungen wie diejenigen, die das in ihrem Alltag oder in ihrer Sportart eben nicht machen. Und da ist es eben so, das gibt's auch, gibt's eine schöne Evidenzlage eigentlich zum Thema Sprint und Sprungleistung. Da wird mal verglichen, ist es jetzt eigentlich zum Beispiel sinnvoller, an eine Beinpresse zu gehen oder muss ich eine freie Kniebeuge machen? Oder Kreuzheben ist eigentlich biomechanisch näher zum Springen. Die haben festgestellt, wenn das Leute sind, also Sportler, die in ihrer Sportart sowieso sprinten und springen, ist es völlig egal, womit die ihre muskuläre Kraftleistung vergrößern oder das Kraftleistungspotenzial. Aber was ich mit der graduellen Abstufung gemeint habe, ist, wir haben halt einfach ganz viele Leute da draußen, die in ihrem Alltag nicht ständig sprinten und springen oder
was tragen
oder schwere Dinge tragen oder mit anderen Leuten irgendwie interagieren physisch, wo sie große Kräfte erzeugen müssen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich irgendwie propagieren will, dass man da gegen andere Leute mit großen Kräften vorgeht. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die das halt in ihrem Alltag nicht machen, die jetzt halt keinen körperlich sehr anstrengenden Job haben, die würden sicherlich davon stärker profitieren, mit freien Gewichten oder vielleicht die sinnvollere oder sicherere Variante, auch dann mit Zuggeräten, was ein schöner Kompromiss, ein Mittelding, schöner Kompromiss aus zwei Welten eigentlich ist, dass sie damit zusätzlich dann noch arbeiten, um halt eben diese fehlende Belastung ihres Alltags oder ihrer Sportart auszugleichen. Ja.
Heißt das im Umkehrschluss, dass man auch nicht so pauschal sagen kann, wie es ja im CrossFit oder in anderen Bereichen da propagiert wird. Die freie Bewegung ist der geführten Bewegung in allen Richtungen überlegen. Das würde ja dann auch nicht stimmen, sondern das müsste man dann tatsächlich sehen, wie seine Alltagsbelastung ist oder wie seine Primärsportart ist, oder?
Ja, ja. Du hast es ja im Grunde genommen selbst beantwortet. Es gibt im Bereich des menschlichen Organismus eigentlich keine Pauschalantworten. Also auch in der Trainingswissenschaft oder Sportwissenschaft generell nicht. Und solche sehr starken Aussagen, die sind zwar oft werbewirksam, aus wissenschaftlicher Sicht aber oft auch nicht so wirklich haltbar. Natürlich birgt das auch gewisse Vorteile. Das ist ja nie alles schwarz oder weiß. Wir leben in einer Welt von Graustufen. Ja, da ist schon irgendwo auch immer ein gewisser Vorteil, der so eine Art von Training mit sich bringt. Aber ja, für jemanden, der jetzt vielleicht in seinem Alltag keine körperliche Belastung hat und jemand, der ansonsten keinen Sport treibt und vielleicht auch sonst noch nie Sport getrieben hat, der sollte erstmal seinen Bewegungsapparat durch systematisches und strategisches Training an beispielsweise geführten Geräten darauf vorbereiten, dass sein Bewegungsapparat andere Dinge überhaupt tolerieren kann.
Ja, ja, so sehe ich das auch, ja.
Genau. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, beim reinen Hypertrophie-Gedanken, also sprich, dass der Muskel einfach nur einen Querschnitt gewinnt, ist, glaube ich, das Geführte immer überlegen.
Ja.
Oder siehst du das anders, Patrick? Oder nicht immer ist immer schwierig, was zu generalisieren, aber oft überlegen, oder? Also eine geführte Maschine, isolierte Maschine hat schon den Vorteil, dass das rein Hypertrophie zu triggern, also wirklich einen größeren Muskel zu kriegen, wahrscheinlich besser ist. Also
zum Beispiel aus der Praxis,
so jemand, also jemand sehr Starkes hat ja nicht zwingend auch eine große Muskulatur. Also Kraft ist ja auch eine Fähigkeit. Ich will jetzt aber nicht zu viel abdriften, weil wir wollten ja heute um No Pain, No Gain sprechen vor allem. Aber das Ding ist ja, Kraft ist ja auch eine Fähigkeit. Und du hast, finde ich, in diesem Kraftsport, ich war ja eben gerade beim Dennis Kohlrus, bei den Strongmen, da sehen nicht alle unbedingt so stark aus, wie sie sind. So, aber wenn du halt immer isoliert trainierst, à la Bodybuilder, dann siehst du halt voluminöser aus, ne? Also es ist schon naheliegend, für mich zumindest, ohne jetzt die riesenwissenschaftliche Evidenz, dass so ein geführtes Training schon, wenn es rein darum geht, eine Optik zu schaffen, wahrscheinlich überlegen ist einem funktionellen Training.
Ja, dazu zwei Dinge. Erstmal, Kraft ist, wie du richtig gesagt hast, eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit, die ist bewegungsspezifisch. Ganz einfach ausgedrückt, wenn ich niemals schwere Sachen vom Boden hochheb, dann bin ich nicht gut darin, schwere Sachen vom Boden hochzuheben. Und wenn ich es öfter mache, werde ich besser dadurch. Das ist der Grundgedanke von Training, insbesondere wenn es um Fähigkeiten geht. Ja. Der zweite Punkt ist, weshalb ich eben schon so kurz eingehakt habe, ich würde hier nicht von besser sprechen. Du kannst mit freien Gewichten, mit jeder Art von Widerstand, der ausreichend hoch ist und bei dem du dich ausreichend stark beanspruchst, die gleiche Menge Muskulatur aufbauen. Aber bei geführten Bewegungen ist es für die meisten Personen einfacher. Ja, sie müssen sich nicht über eine korrekte Bewegungslaufbahn ihrer unabhängig verlaufenden Kurzhanteln bewegen, wenn sie Schulterdrücken machen. Ja, man setzt sich ins Gerät, drückt gegen den Hebel und der Hebel, der bewegt sich genau in eine Richtung, nämlich in die, in der er sich bewegen soll. Und das ist jetzt mal ganz frei gesprochen einfach der Grund, weshalb ich sage, es ist einfacher.
Es ist einfacher. Ich habe eine Frage. Ja? Habe ich eine Frage dazu, weil es wird ja oft gesagt, ja, das Gerät hat eine schlechte Biomechanik gegenüber der freien Bewegung. Wie stehst du dazu?
Es kommt immer darauf an, wie man jetzt so eine Bewegung betrachtet. Also ja, ich würde auch bei manchen Leuten sagen, die Art und Weise, wie du über Kopfdrücken machst, hat eine schlechte Biomechanik im Verhältnis zu deinem Körper. Das sagt man, der hat eine schlechte Technik. Ja. Von daher, ja, natürlich gibt es Geräte, Bauformen, Konstruktionsweisen für bestimmte Bewegungsmuster, die vielleicht suboptimal sind, um das natürliche Bewegungsmuster abzubilden. Was aber nicht immer zwingend schlecht sein muss. Ich meine, wir bauen in der Therapie ja zum Beispiel auch Geräte, die einen Widerstandsverlauf haben, der genau dem physiologischen Widerstandsverlauf widerspricht oder nicht genau widerspricht, aber halt den Widerstand an einer anderen Stelle akzentuiert, um vielleicht bestimmte Verletzungen oder Probleme zu umgehen. Und deshalb auch da wieder Pauschalantwort schwierig. Es gibt für so gut wie alles seinen Zweck, aber wenn ich jetzt ein reines Krafttraining alleine betreibe, um mich möglichst gut auf die ja, die Anforderungen des Alltags vorzubereiten. Wenn ich mal irgendwie eine Kiste oben ins Regal reinheben muss oder eine Kiste unten vom Boden hochhebe oder, dann macht es natürlich Sinn, dass wenn ich das als isolierte Methode mache, dieses Krafttraining, dass dann Geräte verwendet werden, die biomechanisch sehr nah an der physiologischen Biomechanik sind.
Okay. Ja, das ist ja auch so ein Dogma, was man immer hört. Also ich bin da mit dir komplett konform. Ja. Dankeschön.
Gerne. Da vielleicht noch gerade eine Ergänzung, Wolf.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, generell auch ein Problem der heutigen Zeit. Wir reden ja sehr viel über Aussagen, die uns irgendwo auf Social Media oder sonst wo begegnen, irgendwo in der Branche oder zugetragen werden. Und das sind ganz häufig einfach schlechte Versuche, einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen zu finden. Und damit generieren, glaube ich, auch sehr viele Menschen in den sozialen Medien sehr viel Aufmerksamkeit, indem sie vermeintlich vorgeben, auf eine komplexe Fragestellung eine ganz einfache Antwort zu haben. Und da kommen auch diese ganzen Mythen her. Ja, das ist meine Meinung zu dieser Thematik.
Und
wir
nennen das immer Binsenwahrheiten.
Ja.
Es ist eine Wahrheit, die nicht ganz richtig ist und nicht ganz falsch, aber kommt ja aus berufenen Mund, ist es gefährlich, weil oft erlangt es dann Allgemeingültigkeit. Ja, so, das ist so ein bisschen unser Ansatz davon gewesen.
Ja, trifft es sehr schön. Und genau da müssen wir eigentlich von weg. Also deshalb auch immer der Hinweis unbedingt auf die Pauschalantworten. Hey, die Wissenschaft, der menschliche Körper ist so komplex. Und wir unterscheiden uns, so wie wir drei hier sitzen, so unterscheiden sich alle anderen da draußen, die das hören, auch voneinander. Und wie vermessen wäre es jetzt anzunehmen, dass die ein und selbe Bewegung, ein und selbe Methode oder sonst was exakt die gleiche Wirkung hat.
Auslöst.
Ja? Wir können das in einem gewissen Eingrenzungsbereich mit einer zufriedenstellenden Wahrscheinlichkeit sagen, dass eine Methode wahrscheinlich XY bewirkt. Wir dürfen uns aber nicht wundern, wenn dann unter 1000 Leuten mal einer oder zwei oder 10 dabei sind, bei denen es vielleicht nicht so wirkt, wie erwartet. Aber das ist halt Wissenschaft und deshalb ist es auch wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, um die bestmöglichen Produkte und das bestmögliche Training in der Branche halt zu ermöglichen.
Wir kommen ja schon sehr weit, wenn wir mal das Grundprinzip der Superkompensation so mal als Beispiel nehmen. Wenn wir einen Widerstand erzeugen, der zu einer Ermüdung führt, da haben wir ja schon was davon. Und wenn wir einen Widerstand erzeugen, der dann nicht zu einer absoluten Überlastung führt und wir uns dort bewegen, ob wir jetzt den optimalen Punkt erwischt haben oder nicht, führt es am Ende des Tages zu einer Verbesserung, die den meisten Menschen da draußen wahrscheinlich schon ausreicht. Deshalb glaube ich, wenn man dort ein System entwickelt, was dem sehr nahe kommt, es vielleicht sogar ziemlich auf den Punkt bringt, dann, glaube ich, nützen wir allen Menschen, oder? Siehst du das auch so, Patrick?
Auf jeden Fall. Weil du gerade die Superkompensation angesprochen hast, jetzt werden vielleicht ein paar etwas fachkundigere Menschen
umstritten, ne?
Ja, lass mich damit aufräumen, weil es ist trotzdem eigentlich sehr gut, um die Notwendigkeit von Marius' Aussage nochmal zu unterstreichen. Die Superkompensation oder das Superkompensationsmodell hat die Schwäche, dass es alle Adaptationsprozesse, die nach so einem Training passieren, in einer Linie zusammenfasst. Aber das Problem, was dahinter steckt, ist der sogenannte Heterochronismus der Anpassungsreaktion.
Wer kennt die nicht, den Heterochronismus?
Ja, also also unterschiedlich, Chronismus, Zeit. Wir haben also unterschiedliche Zeitverläufe. Entschuldigung, nächstes Mal erkläre ich es direkt. Also wir haben unterschiedliche Zeitverläufe verschiedener Funktionssysteme in der Regeneration. Ja, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, der Muskel regeneriert anders als anders schnell als Bindegewebe, als Knochen, als unsere Energiedepots. So, und wenn wir das jetzt aber halt nehmen, dann wissen wir, okay, wir haben an der einen Stelle jetzt einen optimalen Reiz fürs Muskelwachstum gesetzt und der ist irgendwo in der Nähe vom Muskelwachstum. Es ist aber egal, ob ich bis zum Muskelwachstum trainiere oder nicht. Das sagt die Datenlage. Es ist tatsächlich egal.
Mhm.
Was aber nicht egal ist, ist für ein anderes Funktionssystem, zum Beispiel, ob ich durch das Erreichen des Muskelversagens dann den Schaden an meinem Knorpelgewebe im Kniegelenk erzeugt habe.
Mhm.
Weil da wissen wir, dass eben die Regenerationszeit für einen Knorpel quasi unendlich ist. Also die ist so lange, wenn der abgenutzt ist, das werden wir nicht mehr selbst erleben, bis der wieder neu gebildet ist. So, und jetzt macht es natürlich nicht so einen großen Unterschied für den Muskel, ob ich bis zum Muskelversagen trainiere oder nicht. Aber wenn ich das immer und immer und immer wieder wiederhole, sodass der Knorpel dadurch Schaden nimmt, dann habe ich dadurch das Problem. Das meinte ich vorhin auch mit der Nachhaltigkeit. Und deshalb ist es wichtig, halt smart zu trainieren, damit man das möglichst lange aufrechterhalten kann.
Also ich glaube, die Knorpelthematik, wann Knorpel wirklich durch Training zu Schaden kommt und so, das, da könnten wir nochmal eine Extra-Folge machen. Ich glaube, da könnten wir auch sehr, sehr diversifiziert drüber diskutieren. Da habe ich auch so meine Meinung zu. Und da wäre mal spannend zu sehen, was dann eine Wissenschaftsrecherche von dir dann auch ergibt an der Stelle. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben also gelernt, wenn wir einfach immer nur draufballern und trainieren wie die Wahnsinnigen, also typisch nach diesem alten No-Pain-No-Gain-Thema, dann haben wir auf der einen Seite ein erhöhtes Verletzungsrisiko, also dass wir irgendwie ausfallen, nicht trainieren können, weil wir irgendein Problem entwickeln, sei es mal Gelenk, Bandstrukturen oder einfach nur ein Muskel, der zu viel Tonus entwickelt und mir Schmerzen bereitet oder was auch immer. Und wir haben vor allem, was du sehr schön erklärt hast, diese Bilanz zwischen anabolem Reiz und Katabolismus, wo wir, wenn es ganz schlecht läuft, einfach in eine negative Bilanz kommen oder zumindest eine Bilanz, die nahe an Null ist, sodass ganz viel von unserem Trainingsaufwand eigentlich im Körper in Regenerationsprozessen und so weiter verpufft und dann gar nicht wirklich mehr erreichen, sondern sogar weniger erreichen, wie wenn wir etwas leichter trainieren würden. Also leichter im Sinne von nicht ganz immer ans Limit, nicht immer Intensitätstechniken und so weiter. Vielleicht mal zusammenfassen, Patrick, wenn ich jetzt noch nicht die Wundermaschine habe, die es mir auf dem Punkt sagt, was würdest du für eine Trainingsempfehlung geben für die Leute, die jetzt zuhören, wenn die morgen wieder in ihr Training gehen und es möglichst richtig machen wollen? Mario hat es gerade schön gesagt, es geht ja gar nicht darum, vielleicht den perfekten Punkt erstmal zu treffen, sondern sich in dieser Range zu bewegen, wo es gesund ist, wo ich einen guten Wachstumsreiz kriege.
Genau, wo ist der Wachstumsreiz?
Das passiert, was ich will, ne? Wo das passiert, was ich möchte und wo ich gesund bleibe und mich nicht verletze und so weiter und so fort.
Ja, da kann ich vielleicht eine sehr pragmatische Anweisung zu geben, die auch jeder bei sich selbst wahrnehmen kann. Die meisten Leute da draußen trainieren ja wahrscheinlich mit einem submaximalen Gewicht bei submaximaler Geschwindigkeit. Das heißt, das ist ein Gewicht, was man vielleicht irgendwo zwischen 5 und 25 Mal bewegen kann und das man halt eben irgendwie kontrolliert, mit einer kontrollierten Geschwindigkeit bewegt. So, um nochmal auf diese Ermüdungsthematik vom Anfang zu kommen, das lässt sich relativ leicht erkennen, denn Ermüdung wird sichtbar durch eine unwillkürliche Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel Bankdrücken zu machen und ich bewege mich die ersten 3, 4, 5 Wiederholungen mit einer konstanten Geschwindigkeit, die verändert sich nicht, ja, das kennt jeder aus seinem eigenen Training. Aber ich komme irgendwann dann an den Punkt, wo ich selbst feststelle, okay, ich kann jetzt, obwohl ich mich maximal anstrenge, diese Geschwindigkeit nicht weiter aufrechterhalten. Die Hantel bewegt sich plötzlich langsamer. Das ist der Bereich, ja, where the magic happens, nenne ich es jetzt einfach mal. Man muss einfach gucken, ob man sich gegen diesen Widerstand so lange beansprucht hat, ja, bis die Bewegung unwillkürlich langsamer wird. Wenn man das bei sich entdeckt, dann ist es gut. Dann kann man mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieses Training jetzt auch irgendwas bringt. Wie viel, sei mal dahingestellt, das ist vielleicht auch einfach Thema für eine andere Folge, wo wir da mal genauer drauf eingehen irgendwann.
Sind ja dann sehr viele Faktoren, ne?
Sind sehr viele Faktoren, ja. Aber um es jetzt nochmal zusammenzubrechen, wenn die Geschwindigkeit deiner ersten Wiederholung genauso schnell ist wie die Geschwindigkeit deiner letzten Wiederholung, dann kann man sich sicher sein, dass das Training nicht sehr effektiv war.
Dann war es zu leicht.
Außer wir befinden uns im Schnellkrafttraining, aber auch das ist wieder ein Sonderfall.
Okay, das heißt, aber wenn ich eben dann so weit gehe, bis die Hantel sich gar nicht mehr bewegt, dann habe ich wahrscheinlich zu intensiv trainiert.
Und zusätzlich vielleicht ein Problem, aber genau, so würde ich mitgehen.
Okay. Und wenn du das subjektiv beschreiben müsstest vom Gefühl, ich weiß, es ist immer schwierig und wollen wir ja nicht, aber das ist halt was für die Leute ist. Wie fühlt sich der Punkt an am ehesten? Oder gibt es da überhaupt eine Empfehlung, die du machen kannst? Oder sagst du, subjektives Gefühl ist so der dümmste Indikator, den du nutzen kannst?
Nee, es kommt nur, wie ich bereits gesagt habe, einfach auch ein bisschen auf die Trainingserfahrung an. Also bin ich überhaupt in der Lage, das valide einzuschätzen? Wenn wir es jetzt aber dann in Form von Repetitions in Reserve ausdrücken wollen, also wie viele Wiederholungen man in Anführungszeichen im Tank lässt, da würde ich empfehlen, so in dem Bereich von 1 bis 3 Wiederholungen vor Muskelversagen aufzuhören.
Mhm. Und so diese ganzen Geschichten mit Spotter und Co. ist eigentlich völliger Nonsens, oder? Also ich sehe das so oft im Studio, wenn ich irgendwo unterwegs bin und trainiere, bin ja dann auch viel, keine Ahnung, bei McFit oder so unterwegs, weil ich einfach, halt, wenn ich unterwegs bin, trainieren möchte und dann ist das halt das, was verfügbar ist. Bin ich halt seit vielen Jahren McFit-Mitglied. Und dann siehst du halt super viele, die trainieren immer mit Spotter. Also die machen immer bei jedem Satz nochmal 2, 3 erzwungene Wiederholungen. Okay. Also über das hinaus, was die könnten. Sowas macht doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Also außer, dass es vielleicht Spaß macht.
Also wenn man jetzt 3 Sätze, also wenn man das mit dem Volumen mal jetzt mal matcht, wenn ich 3 Sätze einer Übung mache und höre 2 Wiederholungen oder 1 Wiederholung vom Muskelversagen auf und ich mache 3 Sätze, wo ich jedes Mal noch übers Muskelversagen hinausgehe mit Intensitätstechniken und so weiter, dann habe ich wahrscheinlich durch diese Intensitätstechniken keinen weiteren Vorteil.
Ja, wahrscheinlich auf die Bilanz bezogen schon auch ein Nachteil, oder?
Möglich, ja. Also es ist zumindest nicht auszuschließen, dass da eben auch negative Konsequenzen draus resultieren. Weil ich gehe, genau genommen, überschreite ich die muskuläre Leistungsfähigkeit meines Körpers in jedem Trainingssatz, wenn ich immer mit Intensitätstechniken arbeite. Und der Körper fordert dann auch irgendwo seinen Preis.
Es ist ja auch für junge Leute sehr gefährlich aus meiner Sicht, wenn ich heute sage, der ist voll Hormone, der ist in der Pubertät oder ich sage mal vor dem 25. Lebensjahr in der Blüte seiner Jahre, der baut ja eh verdammt schnell Muskulatur auf. Und wenn der dann noch so trainiert, dann bin ich der Meinung, es ist relativ sicher, dass der mit 50 nicht mehr trainiert, ja, weil er einfach sich platt gemacht hat. Ja.
Ja. Gibt es zumindest einen begründeten Verdacht, dass das sich da negativ auswirkt. Aber auf der anderen Seite will ich das auch gar nicht so super stark verteufeln, weil wenn es Leute gibt, denen das Spaß macht und die deshalb gerne ins Studio gehen und trainieren, dann sollen die das gerne auch ab und zu mal machen, aber die Betonung liegt auf ab und zu.
Ja.
Dass das nicht regelmäßig sinnvoll ist.
So eine Art Wettkampf.
Genau.
Interner.
Genau. Muss ich auch so. Also wenn du mir versichern könntest, Patrick, dass das keinen negativen Effekt hat, dann würde ich das allein aus Spaßzwecken auch gelegentlich einbauen. So, aber ich, also jetzt für mein Körpergefühl heute, nicht mit 20, ist es so, dass es eher negativ sich auswirkt. Also ich habe dann eher mal irgendwie einen Tag danach nicht nur einen Muskelkater, sondern so ein richtig schlechtes Gefühl in der Muskulatur oder so. Also ich würde für mich jetzt bestätigen, also nicht studiert, sondern einfach nur mein Gefühl, wenn ich jetzt so über das Normale hinausschieße, also zum Beispiel, ich treffe mich jetzt mit Mario zum Training und dann endet das manchmal bei uns beiden ein bisschen in einem Wettkampf gelegentlich, so ein kleiner, auch wenn er behauptet, er macht keine mehr, aber es ist ihm schon arg wichtig, dass er mich in jeder Übung schlägt. Und und dann merke ich schon, dass es bei mir, würde ich jetzt sagen, eher sogar ins Negative. Also wie du sagst, ich würde jetzt auch nicht jedem Angst machen und wenn jetzt jemand mit 18 Jahren mit seinen 2 Kumpels beim Bankdrücken sich mal helfen lässt, stirbt er wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich wächst ihm trotzdem irgendwas. Ist bei uns ja auch gewachsen, obwohl wir all den Blödsinn gemacht haben. Aber jetzt gerade für die bisschen Älteren, die zuhören, glaube ich schon, dass auch mehr als nur es bringt nicht mehr, schon auch viel Risiko mitschwingt, dass du eben weniger dadurch erreichst, würde ich schon von meiner Seite
Ich glaube aber, Wolf, dass du bist ja eine mentale Ausnahme, ja. Oder wie Boris Becker gesagt hat, das Match wird zwischen den Ohren entschieden. So, und das ist auch richtig. Mhm. So, und deswegen sind die einen guten Sportler und die anderen nicht. Und der eine geht bis an seine Grenze, der eine braucht Publikum, alles gut. Aber in dem Markt, in dem wir uns bewegen, gibt es auch ganz viele Menschen, die mental gar nicht zum Training gehen, weil sie sagen, ich kann mich ja nicht fertig machen lassen, das war mir zu viel. Und wenn wir für die die Botschaft haben, du, entschuldige, aber du musst dich gar nicht so fertig machen, ja, um was zu erreichen. Oder die, die denken, sie müssen jeden Tag ins Training gehen, nur wenn sie was erreichen wollen. Ich sage, diesen Leuten müssen wir ja auch eine Lösung bieten.
Ja,
Das heißt,
hundertprozentig.
der Leistungssport ist eine Formel 1 von mir aus. So, und dann muss man auch sagen, gut, du kannst deine Leistung dort steigern, aber verabschiede dich bitte von dem Thema, dass das alles dann auch gesund sein muss. Aber der Massenmarkt oder die Leute, die wir oder du als Therapeut auf deiner Bank hast oder wir in unserem Reha-Zentrum haben oder im Studio haben, ich sag mal 90, eher 95% der Leute turnt diese Art von Vorstellung, wie das die Kreuzheber machen oder wie auch immer, eher ab, wie das es sie zum Training motiviert, glaube ich, so aus meiner praktischen Erfahrung.
Ja. Nein, ich glaube, das darf auch jetzt in dem Podcast auch nicht falsch rüberkommen, hinten raus. Ganz, ganz viele sind auf der Seite von zu wenig Training. Also das Thema heute ist eben mit diesem Dogma aufzuräumen. Es wirkt nur, wenn es ganz brutal und ganz schlimm ist. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Aber natürlich, wenn wir jetzt mal in die Daten reinschauen, gerade bei uns bei Milon haben wir ja Millionen Trainingsdaten. Und ich glaube, ihr kennt die Zahl, aber ich tue sie hier mal für den Rest der Welt freigeben. Die durchschnittliche Trainingsgewicht auf der Brustpresse an Milon über Millionen Trainings weltweit ist irgendwas bei 5, 26 Kilo. Das heißt, wenn man da drauf schaut, dann ist schon die Vermutung naheliegend, dass da viele Menschen dabei sind, die sich unterfordern an der Brustpresse, ne? Also wir haben eben genau die zwei Themen, wie du es vorhin schon gesagt hast, Mario, gleich zu Beginn. Wir haben das Lager, was zu wenig macht, nie ein Gewicht erhöht, nie eine Progression macht, eigentlich
Ja.
nur passiv durchbewegt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Leute, die eben oft auch gerade als Anfänger von null kommen und dann glauben, sie müssen fünfmal die Woche trainieren und immer voll auf die Fresse und als gäbe es keinen
Ja,
Morgen.
absolut.
Und irgendwo dazwischen liegt halt die Wahrheit, ne? Und ich hatte gerade gestern die Unterhaltung mit einem sehr guten Freund, der sehr übergewichtig ist und der es angehen möchte. Und dann habe ich dem gesagt, hey, guck mal ein, zweimal die Woche regelmäßig. Ja, es ist nicht viel zu wenig. Ich dachte, ich muss jetzt
Ja.
fünf, sechs Mal trainieren, ne? So, die kommen dann von nix, haben noch nie im Leben was gemacht und denken dann aber, sie müssen fünf, sechs Mal die Woche trainieren, dass überhaupt was bringt. Das heißt, der kommt von null direkt in ein Übertraining, wird Entzündungsprozesse haben ohne Ende, dem geht's schlecht, dem geht's elend und dann wissen wir, wie es endet. Nach kurzer Zeit würde er wieder aufhören, ne? Weil er es einfach nicht durchhalten kann. Und ich glaube, drum ist wichtig, dass wir so wie hier halt mal drüber sprechen und mit beiden Seiten so ein bisschen aufräumen und halt sagen, hey, die goldene Mitte gilt es zu finden irgendwo. Ne? Würdest du das auch
Ja,
so bestätigen?
das ist im Wort, glaube ich, im Wort auch nach Regeln und mäßig, regelmäßig.
Ja,
Ja,
deutsche
vielleicht
Sprache
kann
ist sehr genau
man,
oft, ja.
ja, vielleicht könnte man es so den Leuten ein bisschen näher bringen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Patrick?
Absolut, ich bin da ganz bei euch. Und die Aussage von Wolf kann ich vielleicht auch gerade noch ein paar mit ein paar wissenschaftlichen Daten noch unterlegen, weil
Gern.
da gab es eine Untersuchung von Steele, Mellorin und Kollegen aus dem Jahr 2022. Die haben sich auch mal Trainingsdaten angeguckt und ja, dann wollten sie herausfinden, ja, mit welchen Lasten trainieren die Leute denn eigentlich? Und das waren alles Menschen, die so zwischen 5 und 15 Wiederholungen in ihrem Training absolviert haben. So, und jetzt wissen wir, in Relation zum 1 RM, 5 bis 15 Wiederholungen, das ist so irgendwas zwischen, ja, irgendwo zwischen 19 und 75% des 1 RM. Ja, würdet ihr mitgehen, oder?
Ja.
Ja. Die haben im Schnitt, ich gucke nochmal gerade, 53% des 1 RM für diese Wiederholungszahl gemacht. Also für einen Bereich von 5 bis 15 Wiederholungen haben die also eine Last verwendet, die sie theoretisch 40 Mal hätten bewegen können. In Form von Reps in Reserve, um das mal zu verdeutlichen, sind wir
Voll
also im
geil.
Bereich von 25 bis 35 Reps in Reserve. Die sind also, die sehen das Muskelversagen noch nicht mal mit dem Fernglas, wenn die damit trainieren. Ja, und
Ja, und
da
ich meine,
sind wir wieder.
Patrick, das ist auch
Das
das, was man, also ich glaube, wir haben alle schon als Trainer gearbeitet, ja, im Studio und du siehst es ja wirklich früher. Ich erinnere mich zurück, wenn du den Leuten die Trainingspläne von Hand geschrieben hast, die haben ja das Steckgewicht immer Also das ist für mich eine der großen Argumente für elektronisches Training und dokumentiertes Training, dass du da gar nicht so einfach immer runterstellen kannst oder du es zumindest dann wahrnehmen kannst, weil die Leute, die gehen mit den Scheiben immer weniger, immer weniger. Also die machen Progression andersrum. Deprogression machen die ja. Und deshalb glaube ich auch, dass wir da eben beide Lager bitte im Auge behalten sollten. Also die, die jetzt zuhören und sich ertappt fühlen auf der Seite von immer weniger nehmen. Ihr dürft bitte gerne ein bisschen mehr knallen. Und alle, die jetzt sich ertappt fühlen, weil sie immer mit 3 Trainingspartnern 100 Hilfswiederholungen machen, die dürfen vielleicht auf die auch mal ein bisschen verzichten und einfach so trainieren, wo sie dann merken, jetzt ist dann Ende. Jetzt würde ich dann die Hantel nicht mehr alleine bewegt kriegen. Da kann man dann spätestens aufhören, ja. Würde ich sagen.
Ich glaube auch, dass wir da, also ich komme ja nun aus dem Leistungssport, wo man schon auch hart trainiert hat, aber irgendwann habe ich für mich erkannt, dass die geführten Bewegungen dieses, oder die mechanischen geführten Bewegungen dieses Problem nicht lösen werden. So, und trotzdem muss ich sagen, okay, wir haben ja nun Milan, Ichim, wir haben ja nun wirklich alles gegeben mit Krafttest, mit allem. Aber hier scheitert es ja schon, dass die Leute den Krafttest nicht machen. Oder die einen drücken, als gäbe es keinen Morgen, ja, und die anderen sich gar nicht richtig anstrengen. Also wie ist das Gewicht zu werden, was aus dem Krafttest resultiert? Das muss ich ja nach 10 Jahren auch selber.
Das ist ein Riesenthema, Mario. Riesenthema.
In Frage stellen. Ja, von daher möchte ich jetzt, wenn ich da mal zurückkomme, wenn ich mich als CEO von Milan wieder dort einbringe, ich möchte dieses Problem gerne mit euch gemeinsam abschließend lösen. Ja, so dass wir den Leuten da draußen das bieten können. Und da freue ich mich unheimlich drauf, dass wir da gemeinsam antreten und jetzt eine Lösung finden, wie wir elektronisches Training besser machen. Und vielleicht am Ende des Tages nicht nur für Milan, sondern für die Allgemeinheit. Vielleicht möchten die anderen elektronischen Gerätehersteller früher oder später auch von unseren Erkenntnissen oder von unseren Techniken oder von unseren Möglichkeiten profitieren. Und das möchte ich hier überhaupt nicht verneinen. Also, dass man hier nur herstellerbezogen antritt, so nach dem Motto, ich mache nur das Beste für eChim, ich mache nur das Beste für Milan, ich mache nur das Beste für Technochim. Das möchte ich in Frage stellen. Wir treten an, um das Beste zu machen für den Trainierenden. Und wer davon profitiert, das werden wir sehen. Das ist kommerziell. Und das andere ist das, wo ich glaube, was wir einfach tun müssen. Spuren statt Staub.
Wollen wir hinterlassen. Ich glaube, das können wir so als finales Schlusswort stehen lassen. Ich glaube, zu dem Thema wurde jetzt weitestgehend alles gesagt, was wir dazu sagen können. Patrick, auch vielen Dank für deine wissenschaftliche Perspektive. Gerne. Für alle, die bis jetzt drangeblieben sind und zugehört haben, also wenn euch das taugt, so diese Kombination von uns Praktikern, Mario mit ewig langer Erfahrung, ich mache das auch schon eine ganze Weile, Patrick dagegen dann mit der wissenschaftlichen Sicht, dann schreibt uns gerne mal was drunter, nette Kommentare, irgendwie was ihr gerne noch hören wollt in Zukunft. Wir haben noch einige Themen, die wir auf jeden Fall machen wollen, ne? Eisbaden. Ich würde gerne mal über die erhöhte Exzentrik sprechen, zum Beispiel. Was da denn die Wissenschaft so, was da eigentlich gibt dazu, zur Effizienz. Isokinetik wäre mal ein geiles Thema. Also wir können über so viele Sachen noch sprechen. Und seid mit uns aber auch nicht zu streng. Ich glaube, du, Patrick, hast mal nach dem Vortrag gesagt, umso länger du dich mit Wissenschaft, also Sportwissenschaft beschäftigst, umso mehr realisierst du, dass du nichts weißt. Also macht uns nicht fertig mit allem. Auch wir versuchen nur so nah wie möglich an das Optimum und an die Wahrheit ranzukommen. Auch wir werden mit Sicherheit in unseren Aussagen hier und da Schnitzer drin haben. Schreibt uns gerne mal drunter, was ihr anders seht. Ist auch gut für den Algorithmus, dann kriegen wir mehr Sichtbarkeit. Auch selbst wenn ihr den Mario beschimpft, ist auch gut für den Algorithmus. Also fühlt euch frei. wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich danke euch beiden. Wir werden das jetzt regelmäßig wiederholen in der Runde und auch dem Mario noch ein bisschen ein besseres Mikro besorgen. Dann macht es noch mehr Spaß. Und ich freue mich auf zukünftige Folgen. Schönen Tag euch allen. Viel Erfolg.
Ihr könnt Ihr könnt natürlich auch den Wolf beschimpfen, ja.
Könnt ihr
nicht,
auch, ist auch gut für den Algorithmus. Das ist variabel.
Dass er das nur auf mich bezieht, ja. Also, gute Zeit.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Mach's bald. Gut. Bis dann.
Bis bald. Tschüss.